SRF 1.
Über 7 Millionen Bücher, Karten, Schallplatten oder Notenblätter gibt es in der Zentralbibliothek Zürich. Die Zentralbibliothek Zürich die ist 1917, also vor 100 Jahren, aus der Stadt, der Kantons- und der Universitätsbibliothek heraus entstanden und ist heute eine der grössten Bibliotheken der Schweiz. Zum 100-jährigen Jubiläum ist der SRF1-Redakteur Marcel Haeni für die Sendung zum ersten Mal seit fast 30 Jahren wieder in die Bibliothek gegangen und viel ist immer noch wie dortzmal.
Es ist Dienstagnachmittag, es ist gerade 2 geworden und ich stehe vor der Zentralbibliothek Zürich. Von aussen und von vorne einen schönen alten Stadtbau. Wenn man ein bisschen hinter schaut, dann sieht man einen Kubus, wo das Haus angebaut ist. Ich habe mir heute vorgenommen, nach langen Jahren wieder mal in eine Bibliothek zu gehen. In den letzten Jahren habe ich statt der Bibliothek vor allem das Internet für meine Recherchen gebraucht und ein Buch habe ich gekauft, statt ausgelegt. Als normaler Kunde müsste ich jetzt an Empfangstresen in der grossen Halle, wo an verschiedenen Tischen links und rechts davon gefühlte 1000 Studenten an ihren Büchern sitzen und für ihre Prüfung lernen. Trotz der vielen Leute, es ist praktisch mucksmäuschen still. In meinem Büro, im ersten Stock, treffe ich dann Claudius Lüthi. Er ist wissenschaftlicher Bibliothekar an der Zentralbibliothek und mit ihm zusammen suche ich jetzt ein Buch für mich heraus. Ich würde mal sagen, einen Erziehungsratgeber kann man immer brauchen als Vater von 2 Teenager-Töchtern. Machen tut man das in einem ersten Schritt am PC und machen kann das jeder selber schon daheim. Auf der Internetseite der Zentralbibliothek hat es eine eigene Recherche-Suchmaschine.
Wichtig ist, dass sie im Katalog suchen, dass wir sind sozusagen chaotisch geordnet bei uns. Für den Laien ist es chaotisch, hat natürlich eine Ahnung. Aber sie können da ein Regal gehen und dann ist dort alles über Erziehungswissenschaften, sondern sie müssen immer in unserem Online-Katalog schauen.
Also ich kann nicht einfach durch einen Empfang kommen und sagen, ich brauche jetzt das Buch. Oder würde es dort auch schauen für mich? Aber gescheiter wäre, wenn ich...
Nein, also selbstverständlich würden wir für sie schauen, wenn sie aus irgendwelchen Gründen nicht mit dem Computer vertraut sind. Das gibt es durchaus noch. Das kommt durchaus vor, dass Leute nicht zurechtkommen mit dem Computer, dann helfen wir gern. Aber im Normalfall, wenn sie mal da sind, werden sie das System kennen, dann gehen sie vielleicht schon daheim recherchieren. Das ist alles von daheim aus auch zugänglich, der Katalog. Schreiben sich dort die Signatur raus, das ist wie die Wohnadresse vom Buch und anhand von dem finden sie es dann.
Und jetzt suche ich einen Erziehungsratgeber. Was könnte man für einen suchen?
Ich mal sagen. Wir können direkt einfach mal Erziehungsratgeber eingeben. Sie sehen, ich kann gross oder klein, spielt keine Rolle. Ich kann sogar Schreibfehler machen. Er tut das computerlinguistisch auswerten. Also im Normalfall tut man einfach mal grob das, was man weiss, Autortitel oder das Thema eingeben. Und nachher kann man auf der Seite filtern. Also das kennt man vielleicht ein bisschen von Google, wo man einschränken kann. Das ist jetzt so, dass eigentlich Bibliothekskataloge sich ein bisschen an dem orientieren. Also da sind jetzt auch über 140 Schweizer Bibliotheken in dem Katalog. Man kann dann das auch eingrenzen auf unsere Bibliothek auf der Seite. Vielen Leuten ist Nebis ein Begriff, also das Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz, das ist so der grösser Deutsch-Schweizer Verbund. Und da sind auch Unibibliotheken drin, zum Beispiel, und Fachhochschulen. Ja, jetzt haben wir eingeschränkt auf die Zentralbibliothek Zürich. Jetzt haben wir gerade noch 16 Titel gerade im Moment, wo das Wort Erziehungsratgeber drin vorkommt.
Mhm. Ich würde sagen, schauen wir mal eins an von früher. Ich würde mal sagen, so 1930, 1940.
Genau, 1930, 1940 würde ich jetzt schon mal so über den Daumen gepeilt sagen, gibt es das Wort Erziehungsratgeber wahrscheinlich nicht. Ratgeberliteratur ist eher etwas Neues. Aber vielleicht Erziehung und Jugend. Also ich stelle mir vor, Jugend war ja da ein Thema. Und dann kommen wir zurück bis 1500, oder, mit diesen 2 Wörtern. Jetzt können wir mal schnell schauen. Wir können einfach nochmal auf unsere Bibliothek mal filtern und dann mal das Älteste zuerst. Mal schauen, was da kommt. Da kommt zuerst eine Zeitschrift, eine ältere Jugenderziehung, Gesellschaft. Dann kommt da etwas von 1709, kurze und deutliche Nachricht.
Wahrscheinlich, ja.
Erziehung und Jugend, ja, da geht es dann mehr so um, wie tut man Bedürftige, also da nötige Verpflegung der Dürftigen, also in Anstalterziehung wahrscheinlich eher so etwas.
Wenn wir weiter runter gehen, sehe ich jetzt da gerade, wenn ich da vorrufe, Moral für die Jugend.
He? Genau.
Moral für die Jugend.
Das ist etwas aus 1778. Und das Schöne ist, wir sehen da schon eine Vorschau. Das ist offenbar schon eingescannt worden. Das ist, da kann man dann, hat es da direkt einen Link, wo zu Erara führt. Das ist eine von unseren Präsentationsplattformen. Und da ist es dann so, dass man das vollständig online anschauen kann. Also das ist auch urheberrechtsfrei natürlich, weil es schon so ein bisschen älter ist. Und das können wir eigentlich live dann durchblättern da am Bildschirm.
Also hätte ich jetzt schon mal einen grossen Teil erledigt von meiner Recherche. Wenn ich mich für das Buch aus dem Jahr 1778 würde entscheiden, Moral für die Jugend, scheint mir aber doch noch nicht so das, was ich möchte haben. Darum suche ich mit Hilfe von Claudius Lüthi noch etwas weiter. Schliesslich hat es da an der Zentralbibliothek eine riesengroße Auswahl.
Dann haben wir Erziehung und Ratgeber mal schauen, was da kommt.
Wie viele Bücher haben Sie etwa so unter Ihrer Rigide?
Also insgesamt reden wir von ein bisschen mehr als 7 Millionen Items. Also wir reden es sind keine Bücher, da ist alles Mögliche noch dabei.
Bücher, Audio und so Sachen.
Audio, CD, grafische Blätter, Handschriften, Briefe, alles Mögliche. Aber ich glaube, so um die 4 Millionen ist so das, was man sich an neueren Büchern vorstellt.
Mir tut jetzt gerade ins Auge stechen, da die Online-Sucht, ein Ratgeber für Eltern, Betroffene und ihr Umfeld. Wenn ich jetzt das möchte haben, dann würde ich ja da unten dann kommen und würde sagen, was müsste ich mir denn genau aufschreiben?
Genau, jetzt ist das Problem, jetzt müssen Sie sich in unserer Ordnung zurechtfinden. Das heisst, man kann dann da draufklicken auf Verfügbarkeit, dann sieht man, welche Bibliotheken das haben, unter anderem auch unsere. Und dann kann man schauen, das hat eine Signatur. Ich sage dem wie Wohnadresse vom Buch eigentlich. Das ist ein System, da in dem Fall ist jetzt gerade, weil es ein neues Buch ist, ist nach neuem System abgeleitet. Wir haben bis vor einem Jahr noch ein 100-jähriges Signaturensystem gehabt. Aber da wollen wir jetzt die Nummern und Zahlen und Buchstaben aufschreiben. Man sieht auch den Standort vom Buch, also wo, in welchem Stockwerk das ist. Das sind frei zugänglich, sind eigentlich 3 Stockwerke für den Benutzer. Es gibt dann noch 2, die nicht zugänglich sind, die man bestellen muss. Ja, und dann wollen wir dort hingehen. Oder gehen wir dort hin und holen es aus dem Regal.
Das würden wir jetzt genau machen. Und das heisst also wirklich, dass ich jetzt unten käme, ich die Weisung über, wo das wäre, und dann könnte ich, weil der Stopp frei zugehen, dann könnte ich das selber holen ins Büchergestell.
Genau, das ist so. Also wir können Ihnen helfen, die Signatur, die Wohnadresse zu finden.
Online-Sucht, ein Ratgeber für ältere Betroffene und das Umfeld. Das ist also das Buch, wo ich mich dafür entschieden habe. Und das kann ich jetzt holen, da. Ihr Zentralbibliothek. Tönt ganz einfach, ist aber, wenn man das erste Mal da ist und die Gebäude noch nicht so kennt, gar nicht so einfach. Darum, zuerst machen wir jetzt Bekanntschaft mit der Direktorin der Zentralbibliothek.
SRF 1 Doppelpunkt.
Das ist ein Doppelpunkt von SRF 1. Ich bin in der Zentralbibliothek Zürich, 100 Jahre alt, 1917, aus der Stadt, der Kantons- und der Universitätsbibliothek heraus entstanden. Die Zentralbibliothek hat eine spannende Geschichte hinter sich. Das erfahre ich, als ich Susanna Blickensdorfer, sie ist Professorin und Direktorin von der Zentralbibliothek, in ihrem Büro im Neubau von der Bibliothek treffe. Treibende Kraft hinter der Gründung der Zentralbibliothek sagte Hermann Escher gewesen, wo die Geschichte von dieser Bibliothek in den Jahren nach 1917 massgebend geprägt hat.
Es gibt vom Hermann Escher, der erste Direktor war von der Zentralbibliothek und vorher lang der erste Bibliothekar von der Stadtbibliothek, gibt es 2 Neujahrsblätter. Neujahrsblätter der Stadtbibliothek 1922 und 1923, glaube ich, wo er das sehr schön beschreibt. Und wo er auch sagt, man ist in dieser Zeit, Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, ein ganz grosser Schritt von dem langweilig verstaubten Bibliothek zu einer dienstleistungsorientierten Bibliothek gegangen. Es ist reibungslos gegangen, aber über längere Zeit. Man hat eigentlich an 3 Projekten geschafft. Zürich hat ein Museum wollen und in der Bibliothek hat man ja früher auch, was wir heute in den Museen haben, eben gesammelt. Man hat das ganze Wissen wollen. Also hat man auch Tiere, Versteinerungen, einen Globus, Porträtbilder, alles gesammelt. Und dann hat man irgendwo gemerkt, das wird zu viel und hat Museen gegründet und hat die Objekte in die Museen gegeben. Dann hat man eine zentrale Bibliothek gewählt und dann hat man gefunden, das wird schwierig, weil die sind so verstreut, die gehören unterschiedlichen Leuten, aber die muss man ja dann nach Fächern zusammenführen und das wird schwierig sein. Aber man könnte ja wenigstens einen Zettelkatalog machen. Dann hat man die drei Ideen eigentlich Ende 19. Jahrhundert auf dem Tisch gehabt. Und dann ist zuerst der sogenannte alphabetische Zentralkatalog gekommen. Man hat alles auf Kärtchen geschrieben, in allen Bibliotheken der Stadt, nicht nur in der Stadtbibliothek, und hat die Kärtchen in einen Katalog zusammengeführt. Das heisst, man hat an einem Ort können schauen, wo auf dem Platz Zürich ein Buch vorhanden ist. Und das ist auch so ein interessanter Punkt, den wir heute eigentlich im Digitalen wieder haben, mit dem sogenannten Single Sign-On. Wir wollen heute nur noch eine Abfrage machen am Bildschirm und erwarten, dass dann hindurch alles abgefragt wird. Ich will nicht mehr an drei Orten mich reinklicken und etwas suchen. Das finde ich noch interessant. Ist auch wieder das gleiche Problem mit neuer Technologie zu lösen.
Kärtli, wir haben es gehört. Susanna Blickensdorfer hat es gesagt, es gibt praktisch nichts, wo man mehr mit einer Bibliothek identifiziert, wie ein Kärtli. So Kärtli sind der zentrale Punkt bei der neuen Bibliothek. Eine Art ein Code, wo der Hermann Escher von seinen Reisen in Bibliotheken rund um die Welt auf Zürich geholt hat. Ein erster Buchstabe auf dem sogenannten kleinen Kärtli auf dem Buchrand gibt an, in welchem Zeitraum ein Buch rausgekommen ist. A bedeutet zum Beispiel bis 1880, B 1881 bis 1915. Der zweite Buchstabe teilt das Buch in eine Fachgruppe ein. Zum Beispiel ein C gehört die Gruppe mit den Büchern zu Recht, Staat und Politik. Und dann hat es unten dran nochmal eine Nummer. Eins ist logischerweise das erste Buch von dieser Kategorie. 3400, dann eben das 3400. Buch in dieser Kategorie. Das System, das hat Bestand gehabt bis 2016. Wer aber kommt überhaupt in die Zentralbibliothek? Oder anders umgesagt, was finde ich da für Bücher?
Die Zentralbibliothek hat zwei Hauptzwecke. Zum einen ist sie Universitätsbibliothek und dann in dieser Funktion versorgen wir alle Angehörigen der Universität in allen Disziplinen mit Literatur oder Information. Dann sind wir Kantons- und Stadtbibliothek und in dieser Funktion sammeln wir vor allem das Kulturgut vom Kanton Zürich, also Stadt und Kanton, und tun das über Veranstaltungen den Leuten bekannt machen, tun auslehnen.
In der Stadtbibliothek stelle ich mir auch vor, dass ich auch mal einen Krimi kann, irgendwie ausleihen kann. Gibt es denn das auch, die normale Belletristik?
Das gibt es auf jeden Fall. Bei den Disziplinen, die an der Uni gelehrt werden, also nehmen wir die Sprache, da sammeln wir natürlich Belletristik, aber immer in der Originalsprache. Bei uns finden sie es dann Finnisch und Griechisch und Rätoromanisch. Und dann haben wir natürlich Krimi, wenn sie von einem Zürcher geschrieben sind oder zu Zürich handelt.
Mein Dach ist der Himmel von Zürich und das Bellwein, mein Bett, wo ich Fuss. Und schöpfe mein Bänkli und meise mein Schränkli und Zürich, ganz Zürich, mein Haus.
Mis Zürich, das ist wichtig. Alles, was über Zürich geschrieben wird, über Zürich gesungen wird, wo Zürich erwähnt wird oder zum Beispiel auch nur eine Website von Zürich, alles wird gesammelt in der Zentralbibliothek. Eine zentrale Aufgabe. Und was man noch nicht hat oder noch nicht gefunden worden ist, wird gesucht, sagt Susanna Blickensdorfer.
Wir rechnen im Jahr im sogenannten Printbereich, bei den gedruckten Büchern oder Grafiken oder Karten mit etwa 50.000 bis 70.000 Zuwachs. Jetzt kann das natürlich eine Monographie sein, ein Buch von 200 Seiten, oder es kann ein Kartenblatt sein. Es wird dann zählt, aber braucht natürlich unterschiedlich viel Platz. Und das andere sind dann die elektronischen Medien, wo man dann nicht dem Zuwachs weniger zählt. Das sind dann neue E-Books oder elektronische Zeitschriften, wo man dann eben eher den Zugang dazu verschafft. Die einen Sachen kaufen wir und haben sie und die gehören uns. Und die anderen Sachen, da tun wir wie mieten. Wir lizenzieren die Zeitschrift und dann haben wir so lange den Zugang zu dieser Zeitschrift, wie wir die Lizenz zahlen. Das ist heute eine neue Form von Erwerbung in Anführungs- und Schlusszeichen.
An dieser Stelle verlassen wir für das erste Büro von Susanna Blickensdorfer. Wir kommen dann aber im Laufe der Sendung nochmal zurück. Am Schluss dann, wenn es um das Platzproblem, um die Zukunft, die Herausforderungen und den zukünftigen Bibliothekarbesucher geht. Wir gehen zurück zum Cornelius Lüthi. Wir erinnern uns, er ist wissenschaftlicher Bibliothekar und mit ihm zusammen habe ich das Buch «Online-Sucht – Ein Ratgeber für Eltern, Betroffene und das Umfeld» im Computer ausgesucht. Jetzt geht es darum, das Buch aus allen anderen gut 4 Millionen Büchern, die es hier hat, herauszufinden. Der Ratgeber ist es.
Sehr neues Buch. Wir können vielleicht noch schnell schauen. Im Inhaltsverzeichnis. Schreiben wir gerne eine Signatur auf. Ja. Wir können noch schnell ins Inhaltsverzeichnis können wir noch schnell schauen. Es ist so, dass wir von allen Büchern, die wir neu haben, das Inhaltsverzeichnis noch schnell einscannen. Das kann man dann auch immer anschauen. Das hilft sehr viel, bevor man da in den Bücherwald runtergeht, sich mal zu schauen, ob man es wirklich brauchen kann. Gut, also dann schreiben wir die Signatur auf. Das wäre 2016. A und dann 10.324. Also das bedeutet, 2016 ist sein Haus gekommen. A ist der Formatbuchstabe, also die Grösse. Und dann haben wir noch einen sogenannten Numerus Curens, also eine Laufnummer auf Deutsch, die 10.324 heisst.
Und dann geht's los mit meinem Zettel in der Hand mit den Nummern drauf. Es geht durch die Bibliothek, eine Tür draus, ein Stegen ab, einen Gang führen, links und rechts Studenten am Lernen, da hinten auf einer Postengruppe im Ecke einen, der sicher kein Student ist, am Schlafen, nochmal ein Stegen ab, nochmal einen Gang führen bis zu einer Tafel mit lauter Nummern drauf, ein Situationsplan mit dem roten Punkt. Ihr Standort.
Sind wir da wirklich da die Stege runtergelaufen, dann hat es dort schon mal so eine Informationstafel und dann 2016 A. Und eben, dann kann ich selber gehen und kann selber da auftrüllen und das Buch rausnehmen.
Genau, das können Sie, dem sagt man auch Freihandbereich im Bibliotheksbereich. Freihand heisst wirklich, Sie gehen es selber holen. Man kann sagen, Sie müssen es selber holen. Sie können wirklich so ganz schnell reinkommen, wenn Sie die Signatur haben und das System kommen, auf die Karte schauen, wo ist der Buchstabe, den ich suche. Und dann im Regal nach dieser Laufnummer suchen, das Buch rausnehmen und es mitnehmen.
Ich nehme es mit, oder was nehme ich nicht mit?
Verbuchen, ja, natürlich noch verbuchen.
Ich gehe auf und verbuchen. Dann gehen wir nachher gehen wir das verbuchen. Jetzt so, ich bin schon ein paar pingelig daheim. Ich habe riesen Angst, wenn ich ein Buch rausnehme, dass es jemand dann an den falschen Ort zurücktut. Wie ist es da? Oder tue ich das selber einmal wieder zurück?
Genau, die Angst haben wir auch, weil wenn man es irgendwo zurücktut, dann ist die Chance 1 zu 4 Millionen, dass man es wieder findet. Und es gibt durchaus, dass auch mal die Leute, die das beruflich, also Bücherversorger, mal einen Fehler machen, das kann man auf Zahlen reagieren oder so. Da gibt es ein eigenes Team, das das dann wieder sucht. Wir sagen aber, wenn sie es nicht wollen und sie haben es rausgenommen, dann können sie es bei uns auf den Rollwagen da hinlegen und dann tun wir es für sie wieder versorgen.
Sie sagen, es gibt extra Mitarbeiter, die verlorene Bücher da rein unter diesen 6 Millionen, 7 Millionen Sachen wieder suchen können.
Genau, es gibt ein kleines Team von Leuten, die das also nicht hauptamtlich sozusagen machen, aber die Aufgabe haben, so vermisste Bücher nachzugehen. Und da gibt es halt verschiedene Fälle. Also es gibt Sachen, wo ein Zahlendreher drin ist oder ja, wo halt besonders klein ist und dann nach hinten rutscht. Und die schauen dann anhand von der Katalogdaten, wie gross ist, welche Farbe könnte es haben, in welchem Jahr ist es erschienen, welche Buchstaben kommen vor. Also es gibt offenbar auch Buchstaben, die gerne vertauscht werden, also HV und HL oder so. Offenbar beim Versorger gibt es immer wieder ähnliche Fehler und die finden eigentlich auch sehr viele Sachen so wieder.
Aber es gibt sicher auch Bücher, die man nie mehr findet.
Das gibt's, ja, klar, das gibt's. Das kann dann auch verschiedene Ursachen haben. Also, das kann von Katalogfehler sein. Also, dass irgendwelche, vor 50 Jahren, irgendwelche Bibliothekskollegen ein Buch ausgeschieden haben aus irgendwelchen Gründen und es dann aber nicht nachgeführt haben im Katalog. Und das ist dann halt einfach nicht da. Das kann sein.
Dann kaufen wir wieder ein neues, nehme ich jetzt mal an. Oder wenn ich jetzt das da nicht mehr hätte, würden wir wieder ein neues kaufen.
Selbstverständlich können wir wieder nachkaufen, soweit man es kann. Also man kann nicht alle Bücher wieder beschaffen, aber wenn es irgendwie geht, beschaffen wir es wieder, ja.
Ich habe jetzt das Buch, jetzt eben muss ich es eintragen, gell? Jetzt gehen wir das eintragen, dann gehen wir da wieder rauf.
Kindeskärtchen dabei.
Ich habe natürlich kein Kärtchen dabei. Ich wäre noch gar nicht so weit gekommen in dem Fall, oder?
Doch, so weit wären Sie gekommen. Jetzt würden Sie aber spätestens merken, dass Sie ein Benutzerkonto bei uns machen müssen.
Also wieder die Stege auf den Gang führen, an den Studenten vorbei, am Schlafen, auf dem Sofa, in den Sofagruppen, im Ecke, Stege auf den Gang hinterher führen bis zur Information. Am Empfang.
Grüezi wohl.
Grüezi.
Ich würde jetzt eben das Buch würde ich mir ausleihen. Jetzt müsste ich ein Kärtchen machen, oder?
Haben Sie schon in einer anderen Bibliothek eine Karte?
Nein, habe ich nicht.
Haben Sie sich schon registriert im Katalog?
Nein,
bei uns?
Habe ich
und
nicht
zwar können Sie das von unserer Homepage aus auf Neueinschreibung klicken, dann das Formular ausfüllen und mit einem Ausweis wieder hier vorbeikommen.
Braucht geht ein bisschen Zeit. Gut, das mache ich nur das erste Mal, nur einmal. Wenn ich nämlich dann das Kärtchen habe, dann habe ich praktisch Zugriff auf 7 Millionen Dateien von der Zentralbibliothek. Mit Buch und Kärtchen geht es jetzt also über zu der Ausleihstation. Ein PC oder besser gesagt zu einer Station wie eine Selbstscan-Kasse im Migros oder im Coop. Buch und Kärtchen einscannen, kurz Bestätigung abwarten und ich kann mit meinem Buch heim. Hat man Recherchen schon daheim gemacht und hat man schon eine Buchnummer und ein Bibliothekskärtchen, eine Sache von ganzen 10 Minuten.
SRF 1 Doppelpunkt.
Die Zentralbibliothek Zürich ist 1917, vor 100 Jahren also, aus der Stadtbibliothek, der Kantonsbibliothek und der Universitätsbibliothek heraus entstanden. Wir haben schon vorher am Anfang dieser Sendung mit der Direktorin der Zentralbibliothek, Susanna Blickensdorfer, über den Entstehung, die Geschichte der Zentralbibliothek geredet. Die Zukunft bringt vor allem Platzprobleme. Zu den 7 Millionen Exponaten, Bücher, Schriften, Heftli, Postkarten, Landkarten, Schallplatte und alte Schriftwechsel kommt fast wöchentlich etwas Neues dazu. Und das braucht Platz.
Wir haben vor 2 Jahren müssen Massnahmen ergreifen für unsere Magazine. Und das haben wir auf verschiedene Arten gemacht. Wir haben zum einen nehmen wir teil an der kooperativen Speicherbibliothek. Das ist ein nationales Projekt, wo wir in der zentralen Schweiz Zeitschriften einlagern. Dann haben wir Aussenlager. Jetzt haben wir ein grösseres in Oetwil am See, wo wir die sperrigen Sachen, die man nicht in einem halbautomatisierten Hochregallager lagern kann, sondern wo andere Platz brauchen, dann können wir die sperrigen Sachen einlagern oder ganz grosse Sachen. Und dann haben wir noch etwas näher da am Limmat gegeben und im Milchbuch, wo wir auch dreidimensionale Objekte, die wir weniger sammeln, aber wo manchmal in Nachlässe mitkommen, wenn es nur der Dirigentenstock ist vom Herr Furtwängler, wo man dann so Sachen aufbewahren.
Was kann man sagen, was sind denn die grössten Änderungen jetzt von der Zentralbibliothek? Ich meine, die grösste war eben von vor 100 Jahren, wo man das zusammengelegt hat. Dann kann ich mir vorstellen, der Neubau war einer. Was ist so in den letzten 10, 20 Jahren die grösste Änderung gewesen, oder was wird noch auf uns zukommen?
Die grösste Änderung ist im Moment ganz sicher die digitale Wandel, wo wir drinstehen. Alle, die ganze Gesellschaft, die Wissenschaft ganz besonders. Und ich habe es vorher angetönt, dass wir nicht mehr nur Papier kaufen, sondern eben auch Lizenzen abschliessen und Zugang zu Objekten mieten. Das stellt uns vor das Problem als Archivbibliothek. Wie können wir garantieren, auf immer und ewig, die nächsten 500 Jahre, den Zugang zu einem digitalen Werk zu haben? Handschriften von Rheinau habe ich heute noch im Magazin, da habe ich gar keine Angst. Solange das nicht abbrennt, habe ich das. Digitale Objekte, die vielleicht sogar nur digital entstanden sind, da kann mir noch niemand garantieren, dass wir in 500 Jahren den Zugang noch haben. Und das ist eine der grössten Fragen, die wir heute lösen müssen.
Unter diesem Problem wird zurzeit mit Experten daran gearbeitet. Lösen muss die Direktorin aber auch alltägliche Probleme, die die Führung von einem Haus mit gut etwas über 240 Mitarbeitern mit sich bringt.
Wir haben zum Beispiel immer wieder ein bisschen Probleme, wenn es regnet, durch den Bau, wo halt 6 Stück da noch in die Tiefe geht. Dann braucht es natürlich in der Lesesaal eine gute Klimaanlage. Da haben wir auch immer wieder ein bisschen Schwierigkeiten, dass man im Winter friert oder im Sommer schwitzt. Dann haben wir ein Problem im Altbau, wo keine Klimaanlage hat. Wenn jemand ein altes Buch will und wir holen das aus einem Magazin mit 18 Grad in einen Lesesaal, wo gerade 28 oder 30 Grad hat, dann tut das dem Buch nicht gut. Das heisst, dann müssen wir es 3-4 Tage voraus langsam die Temperatur anpassen und das ist ein grosser Aufwand. Solche Fragen müssen wir in der Technik lösen. Und ich zähle jetzt auch noch ein bisschen zu der Technik, die ganze Informatik. Wir haben ein sehr grosses Digitalisierungszentrum, wo wir unsere eigenen Bestände vor allem in dem Lotteriefondsprojekt Digitour scannen und bearbeiten. Und da haben wir grosse Server auch. Und die Serverfarm muss Strom haben, die muss auch Notstrom haben. Dann haben wir Bildschirme, wo wir daran arbeiten. Auch dort braucht es eine Notstromanlage. Die müssen auch noch im Moment funktionieren, wenn etwas passiert mit dem Strom. Also wir sind so abhängig wie die ganze Gesellschaft von der Stromzufuhr und müssen halt schauen, dass wir so kleinere Katastrophen, die grösseren sowieso so gut wie möglich verhindern.
Das ist der SRF 1 Doppelpunkt. Wir sind zusammen in der Zentralbibliothek Zürich. Haben ein Buch ausgelehnt, mehr über die Geschichte von einer der grössten Bibliotheken vom Land gelernt und haben erfahren, dass ein Buch auch in einer Bibliothek einmal spurlos verschwinden kann. Die Zentralbibliothek Zürich feiert dieses Jahr den 100. Geburtstag, unter anderem mit einem Tag der offenen Türen. Die Zentralbibliothek hat mehrere Aufgaben, die sie erfüllen muss. Sie ist Stadt-, Kantons- und Universitätsbibliothek. Und als Kantonsbibliothek hat sie unter anderem den Auftrag, alles, was mit dem Kanton Zürich in schreibender, tönender oder auch filmischer Form zu tun hat, zu sammeln. Und darum hat es da auch wertvolle Stücke von den ganz grossen Zürcher. Brief zum Beispiel vom Zwingli, einem Reformator von Zürich oder vom Zürcher Schriftsteller Gottfried Keller. Verwalten tut die Schätze Rainer Walter, stellvertretend Leiter der Handschriftenabteilung der Zentralbibliothek Zürich.
Wir haben also etwa 650 mittelalterliche Handschriften, deutlich mehr jüngere, also Reformationszeit und auch Neuzeit. Und nur als Zahl, wir haben ungefähr 1000 Nachlässe. Die können ganz klein sein, nur ein paar Bundesordner, aber es kann auch mehrere Laufmeter, bis 20, 30 Laufmeter im Regal umfassen, also ziemlich viel. Und das gibt dann schon, Sie werden es vielleicht nachher noch sehen, einen ganzen Keller voll mit Papier und mit Pergament.
Ja, und wenn wir schon da sind, ich auf jeden Fall will dann auch mal in so einen alten Briefverkehr reinschauen. Der Rainer Walter empfiehlt mir da, der Johann Kaspar Lavater, Philosoph, Schriftsteller und reformierter Pfarrer aus Zürich. Der Lavater, der hat von 1741 bis 1801 in Zürich gelebt und in dieser Zeit mit Grössen wie zum Beispiel am Goethe kommuniziert. Lavater drum, weil man da in der Zentralbibliothek ganzen Haufen Briefe von ihm hat, auch solche, die lange nicht erforscht worden sind. Wo wir uns auf den Lavater konzentrieren, treffe ich auf die Ursula Kaflisch. Sie ist häufig hier in der Zentralbibliothek, in der Handschriftenabteilung. Sie ist Lavater-Expertin und forscht schon fast ihr ganzes Berufsleben über Johann Kaspar Lavater.
Ich arbeite an der historisch-kritischen Briefwechsel-Edition von Johann Kaspar Lavater. Die hat 2017 angefangen. Und da hat man einfach gemerkt, dass Brief, also nicht die undruckten Quellen ganz zentral sind für das Werk vom Lavater.
Der Lavater sei eine gute Wahl, sagt sie, weil der Lavater hat zu seiner Zeit mit allen wichtigen Grössen kommuniziert und Briefwechsel betrieben.
Ja, also der bekannteste ist natürlich der Goethe. Also der Johann Wolfgang von Goethe, mit ihm hat er auch einen intensiven Briefwechsel gepflegt. Der ist zum Teil natürlich, also nicht zum Teil, der ist natürlich schon publiziert, aber in einer Form von 1901. Jetzt gibt es aber in Weimar auch natürlich eine Briefausgabe, die aber vor allem den eben Goethe-Brief berücksichtigt. Also der Goethe ist wahrscheinlich die bekannteste Person. Und eben nicht nur die bekannteste, wahrscheinlich eine der zentralsten Personen für den Lavater. Er hat ihm wirklich auch die Person sehr früh erkannt, wo dann auch daraus geworden ist. Also, als er den Werther gelesen hat, war er völlig begeistert gewesen gegen alle Kritik, die vor allem aus Berlin vom Nikolai kam. Aber er hat natürlich auch mit Lenz, Wieland, Herder, Zimmermann, sie können eigentlich ein Huishu vom 18. Jahrhundert durchgehen und mit denen hat er korrespondiert. eben Basedow, das wäre dann Pädagogik. Mit dem hat er, mit dem Basedow, mit dem Goethe, hat er die bekannte Lernreise gemacht. Mit allen hat er korrespondiert und er will halt den Brief auf eine Art, weil man, er ist zwar viel gereist, weil der Brief halt auch also wie ein Gespräch war, wo man eben etwas entwickelt hat. Durch das hat er eigentlich mit all diesen Leuten die Korrespondenzen aufgenommen.
Wie wichtig war er denn für Zürich gewesen?
Also für Zürich war er ganz zentral. Er hat, und zwar hat er die lustige Form eigentlich hergebracht, dass Zürich, wenn man so schaut, 18. Jahrhundert, hat man das Gefühl, so ein ganz starres Konstrukt. Jetzt ist aber Zürich so, dass eben da die Leute, die in Zürich auch regiert haben, die haben Söhne gehabt und die Söhne sind eben wieder in die ganze literarische oder eben geistesgeschichtliche Entwicklung einbezogen worden und der Lavater ist auch einer von denen. Und er hat eigentlich für Zürich das gebracht, dass er einfach Zürich wirklich so quasi zu einem Touristenort gemacht hat, kann man so sagen. Also aus ganz Europa sind sie nach Zürich gekommen und es war ein Mass, den Lavater zu besuchen. Gewisse haben dann einfach gesehen, so quasi ein Visitenkärtchen oder quasi ein Autogramm von ihm haben. Und andere haben es wirklich ganz gezielt, um ihn in ein Gespräch einzubeziehen oder mit ihm etwas zu diskutieren. Und so hat er dann eigentlich auch, als er in Zürich, also vor allem dann in St. Peter gewohnt hat, also in der Peterhofstadt, hat er eigentlich fast müssen so eine Regel einführen, wer wenn ihn wie darf besuchen.
Also, der Lavater, ein Brief aus dem Jahr 1800. Wie muss man sich den vorstellen? Ein bisschen dreckig, also staubig, sagt Ursula Gaflisch und hat dazu auch eine Geschichte parat.
Ganz am Anfang, als ich also wirklich noch als Studentin da in dem Archiv von der Zentralbibliothek Zürich war, ich war in dem Handschriftensaal, der damals noch etwas anders aussah. Und nachdem, dass ich retour bin ich auf die Toilette, habe mir die Hände gewaschen, kommt eine Dame, die genau aus sich die Hände wischt. Wir haben wirklich beide schwarze Hände gehabt. Und dann schauen wir uns so an und dann fragt sie mich, was haben sie auch am Lavater-Nachlass geschafft? Und das ist eigentlich das, also, wo wir angefangen haben, ist der einfach wirklich staubig gewesen und man hat ihn eigentlich nicht angeschaut. Also, und man muss noch daraus sagen, aus dieser Bekanntschaft, das ist eine Professorin von Bologna, hat sich eine lange Freundschaft dann eigentlich daraus ergeben.
Bin gespannt und freue mich, so einen alten Brief in der Hand zu haben. Auch da, für so einen Brief, kann ich schon mal am PC von daheim aus recherchieren und die Nummer von meinem gewünschten Briefwechsel rausschreiben. Ganz so einfach an so einen Handverkehr herren komme ich dann aber nicht, wie es vorher zum Beispiel mit meinem Online-Ratgeber gegangen ist. Fangen wir also nochmal von vorne an mit dem Rainer Walter, dem stellvertretenden Leiter von der Handschriftenabteilung.
Man kann das wunderbar vorbereiten. Man schaut dann oben im Reiter Handschriften und findet dann zum Beispiel hier diverse Briefe, kann dann schauen, aha, was steht da genau, von wann ist das, und schaut bei Verfügbarkeit, findet dann eine Signatur und die kann man dann in der Handschriftenabteilung bestellen. Das geht noch so ein bisschen altmodisch mit einer E-Mail, die kann man uns schreiben und wir stellen es dann auf den nächsten Tag bereit zur Benutzung in den Handschriftenlesesaal.
Also das kann ich nicht einfach kommen und gerade holen, das geht schon eine Weile, bis ich das habe.
Das ist speziell aufbewahrt im Kulturgüterschutzmagazin. Das ist, da muss man erst einmal hin, man muss das ausheben. Das machen wir einmal am Tag. Und von daher sind wir darauf angewiesen, dass wir ein bisschen Vorlauf haben. Handschriften, das sind tatsächlich seine Briefe an ihn. Das sind auch seine Manuskripte. Das sind aber auch Exemplare, wo er etwas eingetragen hat, handschriftlich. Das ist aber noch viel mehr. Das können Typoskripte sein. Das sind aber auch mittelalterliche Handschriften. Also alles, was individuelle schriftliche Bestände sind, nicht gedruckt, sondern eben einmalig.
Wie ist man denn an die hergekommen? Hat man die überkommen oder hat man die auch gesucht?
Das ist natürlich eine der vornehmsten Pflichten überhaupt von der ZB Zürich, dass sie alles sammelt, was mit Zürich zu tun hat, die Turicensia. Nicht nur die gedruckten, sondern eben auch die handschriftlichen. Und das ist dann, es gibt viele Wege, wie die Sachen daherkommen. Vieles wird uns geschenkt. Um anderes bemühen wir uns, Verlagsarchive. Wenn wir es schaffen, dass Verlagsarchive, die nicht mehr benötigt werden, hierher kommen, dann sind wir froh und glücklich. Das sind sehr reiche Quellen natürlich. Anderes kann man kaufen. Wir kaufen einzelne Briefe am Antiquariatsmarkt, versuchen dann die Bestände, die wir schon haben, zu ergänzen. Etwa von Lavater oder von C.F. Meyer gibt es unheimlich viel noch zu kaufen. Das ist zerstreut in alle Welt und manchmal schaffen wir es, schöne Stücke zu bekommen.
Ich schicke also ein Mail an die Zentralbibliothek und im besten Fall kann ich am nächsten Tag einen echten Brief von Johann Caspar Lavater in der Hand haben. Im Lesesaal von der Handschriftenabteilung. Ein Raum mit meterhöhen Bücherregal, mit einem wunderbaren Parkettboden, in der Mitte ein riesen Tisch gefüllt, die 10 Meter lang. Und vor allem, was jetzt hier extrem auffällt, Ruhe. Tote Stille. Im Normalfall wäre es so. Ich will meinen Brief vom Lavater hier in diesem Saal lesen. Im Normalfall. Den haben wir jetzt aber nicht und darum darf ich jetzt mit ganz tief oben im Keller vor der Zentralbibliothek minus 6 Stück in einen Bunker haben, wo die Warenschätze und eben auch der Briefverkehr vom Lavater von der Zentralbibliothek gelagert werden.
Und jetzt kann ich Ihnen da aus einem Lavater-Briefband den Brief zeigen, den wir vorher im Rechercheportal gesucht haben und auch gefunden haben und gewissermaßen bestellt. Und jetzt sieht man aber, das ist nicht nur ein einzelnes Blatt, ein Brief, das ist eingebunden mit vielen anderen Briefen zusammen in einen dicken Band. Das hat man damals in der Stadtbibliothek vor über 100 Jahren so gemacht, damit nichts wegkommt. Das ist aus heutiger Sicht natürlich so etwas problematisch. Man kann manchmal im Falz das nicht so gut lesen. Die Briefe können auch etwas Schaden nehmen am Rand, wenn es ungleichmäßig ist. Aber trotzdem, es hat dazu geführt, dass der Brief bis heute erhalten ist und das wäre jetzt das Original. Verehrungswürdiger Herr, es war mir ein unerwartetes Vergnügen, mit einem Schreiben von Ihnen beehrt zu werden und ich wünsche Ihnen hierauf eine solche Antwort zu erteilen, die Sie vergnügen könnte.
Darf man so lange? Wie lange das ganz so genau? Das ist wirklich auch noch, wie das Papier früher war, oder? Und ganz schön. Und das ist jetzt von 1780, ist das richtig?
Das ist von 1780, das heißt, das ist eigentlich auch noch aus ein Papier aus der vorindustriellen Zeit. Das ist sehr gut erhalten. Das gilt dann für die Gottfried Keller Briefe schon nicht mehr, die sind später. Und da haben wir das Problem, dass das säurehaltige industrielle Papier sich zersetzt. Und das ist natürlich die Bestandserhaltung, überhaupt diese Schätze zu bewahren für die Nachwelt. Das ist ja eine unserer Hauptaufgaben. Und je jünger die Sachen sind, desto schwieriger wird es eigentlich. Eine Pergamenthandschrift aus dem Mittelalter, die hält gut auch noch 1000 Jahre. Aber mit solchen Briefen haben wir mitunter die größten Probleme. Da haben Sie also in diesem Briefband schön geordnet die ganzen Absender, unter anderem hier.
Auch von Goethe
hat er zum Beispiel auch eins bekommen. Goethe genau. Ist einfach alphabetisch eingeordnet, da wo er hingehört, wird also kein Unterschied gemacht. Und das wäre eben G bis H. Und wir haben, wenn Sie in das Regal schauen, wir haben von diesen Bänden eine ganze Menge. Lavater, das ist hier. Das sind diese schwarzen Bände da hinten, also es nimmt schon kein Ende, wenn man einmal anfängt.
Also eben, und die haben in dem Fall sehr viel Brief geschrieben, oder? Da kann man fast sagen, die haben fast täglich einen Brief geschrieben oder so, oder? So viel
Brief die haben gibt. Wahrscheinlich täglich mehrere Briefe geschrieben, 3, 5, 10, die hatten keinen Fernseher. Und dann war das ohne weiteres möglich. Es war auch die einzige Kommunikationsmöglichkeit über die Entfernung, ist ja klar. Und es ist aber trotzdem erstaunlich, was die damals geleistet haben. Die haben ja, Lavater fängt hier an, der hat neben den Briefen auch noch seine Predigten geschrieben und sich mit anderen Dingen beschäftigt. Das ist eine unheimlich große Produktion, die momentan aufgearbeitet wird, aber ein Ende ist da noch lange nicht in Sicht.
Mein Rundgang in der Zentralbibliothek geht langsam am Ende entgegen. Wir können zwar noch viel mehr von da erzählen. 100 Jahre Zentralbibliothek gibt ein paar Geschichten her. Wie die Bücher, die zurückkommen, wieder versorgt werden, mit den Wägeln durch die Gänge geschoben werden, wie Bestellungen gesammelt werden, mit den Wägeln durch den Lift nach oben verschoben werden und wie Studenten vor den grossen Prüfungstermin amigs Schlangen stehen vor den Türen von der Zentralbibliothek, damit, wenn die Türen aufgehen, jeder von ihnen einen Platz an den grossen, langen Tisch überkommt. Wo es lernen, die Studenten, stundenweise, tageweise, wochenweise. Und ja, die Person, die ich vor 2 Stunden schon auf dem Sofa schlafen gesehen habe, die ist auch jetzt noch da und schläft ruhig. Und warm ist es ja auch da innen. Zum Abschluss geht es noch mal zu der Susanna Blickensdorfer, der Direktorin von der Zentralbibliothek. Sie hat am Abend noch einen Vortrag über die Zentralbibliothek, ihre Geschichte und Zukunft. Und wie sieht die Zukunft aus? Wird die Bibliothek irgendeinmal vom Internet vertrieben?
Man propagiert ja immer wieder, ja, Bibliotheken sind obsolet, Bibliotheken braucht es nicht mehr, ich kann daheim den Bildschirm, ich kann auf alles zugreifen. Und wir haben jedes Jahr immer mehr Besucher in unserer Bibliothek, jeden Tag um die 2000, die ein Buch holen und wieder heimgehen, die hier arbeiten wollen, vor allem Studierende oder dann auch Leute, die jetzt in Rente sind, die Familienforschung betreiben oder die sich irgendeinem Thema widmen wollen. Und ich denke, dass man in der Bibliothek heute einfach auch den Rückzug schätzt. Man hat einen Ort, wo weder Beruf ist noch privat, wo man hingehen kann, wo man ungestört kann, entweder etwas schaffen oder man kann Leute treffen. Wir haben das Bistro, bin ich sehr froh. Wir haben genug Begegnungsräume, wir haben eine Zeitungslounge, wir haben eine Turizensia-Lounge, wo man kann zwischendrin ein bisschen schauen kann, was jetzt gerade neu rausgekommen ist. Und wir sagen dem in der Wissenschaft, der sogenannte dritte Ort, neben privatem und Beruf, der dritte Ort ist, glaube ich, heute bei den Bibliotheken ganz wichtig. Und so probieren wir auch durch Gestaltung der Räume für Einzelarbeit, für Gruppenarbeit, für geselliges Zusammensein, den Ort eben so zu gestalten, dass man gerne kommt. Was ich mir wirklich überlege und noch keine Lösung habe, ist, wie kann ich die Leute, die im Beruf stehen, mehr ins Haus bringen. Ich verstehe jeden, ich habe ja auch keine Zeit, noch in eine andere Bibliothek zu gehen. Man ist halt dann zu Abend müde und hat Familien und geht heim und hat etwas anderes. Aber vielleicht kommen die alle, wenn sie dann mal wieder mit sind.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.